Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Safar Senoucak, der zahlreiche Bücher veröffentlicht hat, viel beim Berliner Tagesspiegel erscheint, mitunter auch in der Welt zu lesen ist und hier jetzt zu hören ist. Schönen guten Tag.
Einen guten Tag.
Freut Sie das, dass wir eben gemeldet haben, dass jeder 10. Linkshänder ist?
Diese Nachricht hat mich auch nicht sehr weit gebracht, aber ich habe es mir schon eigentlich so gedacht, dass das so ist. Ich habe einige Freunde, die Linkshänderinnen sind.
Sie sind aber, Sie sind es nicht, offenbar.
Nein.
Gut.
Nein. Wie ist mir wurde das Gott sei Dank auch nicht sozusagen zwangsweise verlernt. Ja, das war ja mal so üblich. Nicht?
Genau, da gab es die gute und die schlechte Hand. Ja.
Auch solche Zeiten gab, nicht?
Genau. Ja. Sie sind uns, wie fast alle Gäste in dieser Woche, per App zugeschaltet aus dem Homeoffice. Und Sie haben uns schon verraten, dass Ihr Leben sich eigentlich noch gar nicht so richtig verändert hat. Warum auch? Sie sind ja Schriftsteller. Sie sitzen eh viel drin, oder?
Ja, ich bin ja sozusagen selbst durch eigene Entscheidung Eremit ein bisschen und brauche oft die Einsamkeit zum Nachdenken, zum Schreiben, zum Studieren, zum Vertiefen von Gedanken. Das hat sich, mein Leben hat sich jetzt bis auf die Reisen, die mir schon fehlen, muss ich sagen, hat sich das nicht besonders verändert. Nein.
Ich hoffe, dass wir das bald werden wieder können, das Reisen, viele andere Dinge auch. Gleich
das
geht's
hoffe ich
richtig
doch
los.
Für uns alle.
Gleich gehen wir richtig in die Gespräche. Safar Senoucak. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Eben wurde gemeldet, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre häusliche Quarantäne beendet hat. Das haben Sie ja sicherlich mitgekriegt. Da war der Verdacht, dass sie sich angesteckt haben könnte bei einem Arzt, der sie impfte. Und die Tests waren alle negativ. Dann ist sie aber noch, wahrscheinlich, weil sie es auch so nett fand, im Homeoffice geblieben. Und jetzt aber geht sie wieder raus. Mein Gast heute, der macht das nicht. Der ist, hat er eben auch gesagt, selbstverordneter oder Eremit auf eigenen Wunsch quasi. Und er ist jetzt wieder hier bei mir in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Da sind Sie, wunderbar. Wir haben.
Jawohl, ich bin noch da.
Ich habe ganz am Anfang gesagt, es gibt sie ja noch, die anderen Meldungen zum Glück. Aber trotzdem ist Corona immer wieder Thema, natürlich auch heute, auch in dieser Sendung. Wie geht es Ihnen da? Hängen Sie noch an den Nachrichten?
Naja,
verfolgen Sie, was so los ist?
Ja, also man muss ja sagen, nicht nur zum Glück, sondern manchmal auch zu unserem Unglück gibt es diese Nachrichten. Die Welt steht ja nicht still und die Probleme, die wir ja vorher hatten, die sind ja nicht einfach so verschwunden durch diese Krise. Ich verstehe natürlich, dass jetzt die ganze Konzentration auf diese Krankheiten, auf die Seuche gelenkt war. Aber ich glaube schon, dass wir so ein bisschen auch Maß verloren haben im Moment. Also es ist einfach durch alle Kanäle, durch alle Sendungen, durch alle Talkshows, es ist eigentlich eine ständige Wiederholung auch von Fakten. Was ist eigentlich die neue Erkenntnis dabei? Also die größte Nachricht, die ich heute so rausfischen konnte, war, dass wir tatsächlich, dass es so scheint im Moment, dass wir die Seuche verlangsamen, die Verbreitung. Nicht? Das ist für mich so eine Neuigkeit.
Das war den Nachrichtenagenturen.
Ansonsten diese Maskendiskussion, mein Gott, die wird seit 4 Wochen geführt, für und wieder. Wir wissen alle, es gibt nicht genug Masken. Ärzte versuchen händeringend Masken sich zu besorgen auf dem freien Markt. Vieles an Gesundheitspersonal ist nicht so gut geschützt, leider. Es gibt schon viel zu viele Kranke, die uns helfen wollen in dieser Situation, gerade weil eben auch nicht genug Schutzmaterial da ist. Aber das ist durch, nicht? Das ist einfach eine Sache, die. Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt ein bisschen sortieren. Es kommen jetzt vielleicht auch die Ostertage, die ja auch besinnlich sein müssten, ein bisschen. Vielleicht hilft uns
das. Ich weiß gar nicht, ob man das merkt, dass Ostern ist, weil es wird sich nicht anders anfühlen. Es wird auch still und ruhig sein und es ist nichts los.
Ja.
Was ich mal fragen möchte, ist, was fehlt Ihnen? Also wo würden Sie jetzt sagen, da bitte erzählt doch mal jene Geschichte oder berichtet bitte, bitte davon. Das ist auch gerade ganz, ganz wichtig. Haben Sie da irgendwas?
Na, ich habe mich zum Beispiel sofort gefragt, was ist eigentlich mit den Flüchtlingen geworden, die an der türkisch-griechischen, türkisch-bulgarischen Grenze ausgeharrt haben, die ja sozusagen unsere Nachrichten füllten vorher. Was ist eigentlich von diesen, aus diesen Menschen geworden? Wissen wir das?
Ich weiß es auch
haben
nicht.
Haben Sie irgendeine Nachricht im... Nein.
Nein,
sehen Sie, das meine ich. Also, dass man zumindest eine kleine Nachricht vielleicht sendet, dass die vielleicht jetzt irgendwie wieder da abgerückt sind, dass sie abgeholt worden sind oder dass da medizinische Versorgung läuft oder nicht läuft. Das wäre zum Beispiel eine Nachricht, die mich interessieren würde, rein menschlich, jetzt abgesehen von den politischen Querellen um dieses Thema herum. Und soweit ich das jetzt von türkischen Medien erfahren habe, sind die Menschen tatsächlich da weggebracht worden. Ich weiß aber nicht, ob alle weggebracht worden sind. Auch die türkischen Medien berichten eigentlich nicht richtig darüber. Und das waren ja zigtausende von Menschen. Das ist ja auch Menschenleben. Und das ist die interessante Frage, die mich zurzeit so ein bisschen beschäftigt. Was ist das eigene Leben und was ist das Leben des anderen? Mhm. Ja, wir sprechen ja viel über Solidarität. Wir üben auch Solidarität eigentlich auf dem Rücken von anderen. Zum Beispiel Menschen in Krankenhäusern, die arbeiten, Ärzte, pflegende Leute, Schwestern und so weiter. Ganze Personal, die ist ja bedroht und die versucht ja zu helfen. Und ich frage mich, ob wir dann nach der Krise wieder alles vergessen werden und sagen werden, ja, es ist gut, dass es diese Leute gibt, die für geringes Geld diese Arbeiten tätigen, zum Beispiel.
Ja. War auch
das sind
Thema,
so grundsätzliche Fragen,
ja. War auch
die,
oft Thema,
glaube ich, entstehen.
War auch oft Thema schon in dieser Woche. Wir sprechen gleich noch über andere Dinge. Safa Senucak. Infratest DIMAP hat mal wieder befragt und für den ARD Deutschland Trend gemessen und da gab es doch interessante Zahlen. Nämlich ein Plus von 7 Prozentpunkten für die CDU, ein deutliches Plus für Merkel und viele Minister. Also offenbar sind die Menschen da draußen sehr zufrieden mit dem, was die Regierung gerade tut. Und darum soll es jetzt gehen. Safa Senucak ist zugeschaltet, der Publizist und im Hauptstadtstudio Klaus Remme. Hallo.
Tag auch, hallo.
Vielleicht erstmal an Klaus Remme die Frage. Ich habe gerade eine Zahl genannt, also die 7% plus für die Union. Wie sah es denn bei den anderen oder sieht es bei den anderen Parteien aus?
Die Erhebung, finde ich, ist gespickt mit interessanten Daten. Und da geht es nicht nur um Parteien, sondern es geht insgesamt um einen Blick auf die Deutschen und ihre Zufriedenheit, sowohl mit dem Corona-Krisenmanagement zufrieden, sehr zufrieden, 72%, wie auch die Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Zufrieden, sehr zufrieden, 63%. Das ist ein Anstieg um 28 Prozentpunkte. Das hat es in der Erhebung vom Deutschland-Trend von Infratest DIMAP so noch nicht gegeben. Die einzelnen Politiker wurden erwähnt. Merkel plus 11 Punkte, Scholz plus 17 Punkte. Und die Minister in Verantwortung dürften auch zufrieden sein. Spahn plus 9, Söder plus 16, Altmaier plus 13. Noch kurz der Blick auf die Parteien neben der Union, die ja, wie gesagt, große Zuwächse hat. Interessanter Fakt, die SPD unverändert bei 16%. Wie einzementiert, die FDP bewegt sich auf die 5%-Hürde zu, liegt dort jetzt bei leichten Verlusten in diesen Umfragen. Und die Grünen will ich noch hervorheben, weil auch Oppositionspartei, auch kleine Verluste, 1 Prozentpunkt bei 22%.
Ja, das sind historische Zahlen, also die Sie am Anfang genannt haben, das hat es wie gesagt ja auch noch nie gegeben. Safa Senucak, würden Sie das unterstreichen? Sind Sie auch zufrieden? Glauben Sie, dass die Politiker jetzt aus der Vertrauenskrise kommen in dieser Situation?
Na, vielleicht ist es ein bisschen sichtbar geworden, dass unsere Debatten vorher ein bisschen, sagen wir mal so, marginal waren, nicht? Also wer wird Vorsitzender von der CDU oder wie sitzt in der SPD? Also diese Personalfragen, ewig, ewig, ewig. Es geht nicht nur um Personal, sondern es geht auch darum, ob Arbeit geleistet wird. Und die Arbeit der Regierung war vorher auch nicht sehr schlecht. Das muss man auch mal sagen, ganz nüchtern. Und sie hat sich jetzt in der Krisenzeit, denke ich, schon bewährt, bisher. Sie ist nüchtern, sie ist sachlich, nicht zu hektisch. Aber auch sehr, sehr hart arbeitend, das muss man schon sagen. Und das, was jetzt die Woche passiert ist, dass Millionen Menschen in Deutschland sofort Hilfen bekommen haben oder immer noch bekommen, das ist eine einmalige Geschichte. Ich glaube sogar, wenn man weltweit eine einmalige Geschichte, man müsste das mal vergleichen, ob es ein anderes Land gibt, das das leisten kann. Und das kommt natürlich an bei der Bevölkerung, könnte aber ein bisschen trügerisch sein. Ich möchte mal wissen, wie das wird, wenn die Situation jetzt sich in die Länge zieht und dann im Juni, im Mai auch noch Zustände sind, die vielleicht wirtschaftlich auch Folgen zeitigen. Das wird dann natürlich nicht mehr so lustig, aber ja. Das Interessante an dieser Zahl ist ja dieses Verhältnis SPD-CDU. Und das zeigt wieder, dass die CDU mittlerweile immer wieder Stimmen auch abfängt, die eigentlich zur SPD gehen könnten. Und das haben wir ja schon gehabt vorher, also dieser Merkel-Effekt, wenn Sie so wollen, diese Neuorientierung der CDU in die Mitte hinein, das zahlt sich jetzt wieder einmal aus.
Ja, Ich frage mich, und es ist ja auch schon angedeutet worden, tatsächlich vielleicht auch erst an Klaus Remme die Frage, der sowas schon lange beobachtet. Erstmal dieses fast ja Umdrehen der Prozentpunkte, das ist gigantisch. Ich frage mich ein bisschen nach der Nachhaltigkeit. Also Safa Senuschak hat es ja gerade schon gesagt, was ist, wenn wir jetzt wieder über andere Dinge reden, über die wir vor ein paar Monaten schon mal geredet haben. Glauben Sie, Klaus Remme, dass tatsächlich da so ein eine Bewusstseinsveränderung stattgefunden hat bei den Wählerinnen und Wählern, den Menschen, nach dem Motto, ja, die Demokratie ist in der Lage, uns ja zu führen und zu schützen und macht genau das Richtige.
Naja, die Fokussierung auf die Handelnden, auf die Bundesregierung, die ist, glaube ich, wie ja eben schon gesagt, in den letzten Tagen sehr verständlich. Ja, es geht nicht nur um Personen. Wir haben ja verschiedene Dinge, die in diesen Daten auseinanderlaufen. Da ist zum einen die Zustimmung für Personen. Ich habe die Namen eben genannt. Interessant, dass eben nur Scholz der einzige SPD-Minister ist, obwohl Hubertus Heil auch hier erfolgreiches Krisenmanagement oft vor den Kameras immer gefragt in diesen Zeiten. Nur Scholz profitiert. Gleichzeitig stagniert seine Partei. Ja, haben wir schon erlebt. Eine Erklärung könnte sein, dass die Bandbreite, in diesem Fall geht es nicht nur um Merkel, sondern die Bandbreite der Unionspolitiker, die hier prominent auftreten, mit Spahn, mit Söder, mit Altmaier, mit anderen prominenten Ministerpräsidenten wie Laschet, einfach eine Art Übergewicht, eine Dominanz der Union abbilden, die sich in diesen Umfragen äußert. Dazu kommt natürlich das, was wir bei der Union nicht haben. Sehen wir bei der SPD ein Auseinanderlaufen von Personen wie Scholz einerseits und einer Parteiführung, Walter Borjans, Esken andererseits, die dann eben doch noch wahrgenommen wird als Querrufer mit Rufen nach Vermögensabgabe oder Corona-Bonds. Da merkt man eine Doppelgleisigkeit, die den Sozialdemokraten in den letzten Jahren nicht gut getan hat und die auch jetzt nicht gut tut.
Klaus Remme, vielen Dank bis hierhin. Und ich will noch mal Safa Senuschak fragen. Es gibt so eine Kritik, dass das alles jetzt zu einig ist. Also dass dieses, was ja auch gerade von Klaus Remme ein bisschen beschrieben wurde, also dass man vielleicht gar nicht mehr wahrnimmt, wer da wie wo was ist, es keine Unterschiede mehr gibt zwischen den Parteien, dass das sozusagen demokratiegefährdend sei. Wie sehen Sie das?
Auf Dauer ja. Wenn wir auf Dauer so eine Gesellschaft hätten, in der sozusagen durch eine Krisensituation eine Grundeinigkeit da ist, wo man sozusagen gar nicht mehr... Beispiel dafür ist ja, man könnte ja zum Beispiel diskutieren, wurde zu langsam reagiert am Anfang auf diese kommende Seuche, nicht? Das ist jetzt im Moment einfach kein Thema, weil die Menschen jetzt einfach die Lösung dieser Krise wollen und sie klammern sich natürlich auch daran, wie das organisiert ist. Ja? Man könnte natürlich über die Ausgangsbestimmungen auf die Freiheitseinschränkungen kritisch reagieren, ja? Aber was ist die Alternative? Ja, das ist, ich glaube schon, dass im Moment ein gutes Maß gefunden worden ist zwischen der Wissenschaft, die ja auch nicht immer alles weiß. Ist ja auch gut, das mal auch zu sehen.
Die es aber immerhin zugibt.
Da sind auch Grenzen gegeben. Ja, ja. Und einer nüchternen Analyse der Lage. Das gefällt mir, diese Ausgewogenheit, die da ist. Ja. Und ich glaube, das spüren die Menschen. Ich glaube, dass unsere Demokratie tatsächlich eher im Moment profitiert. Dass Schaumschläge, dass irgendwelche Randalemacher politisch gesehen, dass die einfach so in den Hintergrund geraten sind. Und das freut mich eigentlich. Das sieht man auch, dass Populisten und Verschwörungstheoretiker auch eher in den Hintergrund geraten sind, die ja eigentlich in solchen Zeiten Hochphasen erleben.
In diesen Wochen der Krise ist natürlich irgendwann auch die Frage gekommen, wo ist eigentlich da Europa? Die Staaten haben im Prinzip alleine reagiert, Maßnahmen erlassen. Teilweise ja wirklich in Deutschland, was die finanzielle Unterstützung geht, irrsinnige Maßnahmen. Und da war immer wieder der Ruf nach Europa, ob man da nicht eine einheitliche Vorgehensweise hätte finden müssen. Aber wir haben die Tage auch schon drüber gesprochen. Gestern zum Beispiel gab es das Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Polen, Ungarn und Tschechien haben gegen EU-Recht verstoßen, weil sie sich weigerten, Flüchtlinge aufzunehmen. Es kommt aus Italien Kritik an Deutschland über die fehlende ökonomische Solidarität. Das ist dann das Stichwort Eurobonds. Und Europa sei bereit, die Frage ist, was Europa bereit sei, nicht nur für Italien, sondern für sich selbst zu tun. Also das sind alles so Fragen, die uns dahin bringen zu gucken, wie die Situation ist. Ist es tatsächlich so, reicht der Zusammenhalt in der EU für diese Krise nicht aus? Oder wie steht sie im Moment eigentlich da? Safer Senuchak, wie sehen Sie das im Moment? Was ist Ihr Blick auf Europa?
Ja, das ist nun einmal ein Beispiel. Das ist ein Thema, das uns natürlich schon vor der Krise begleitet hat, das wir immer wieder gerne verschieben, auch überdecken. Im Grunde genommen haben wir dieses Thema schon seit der Ablehnung der europäischen Verfassungsversuchs, einer gemeinsamen Verfassung sozusagen einzuführen, Anfang der 2000er Jahre. Weil seitdem ist ja die Frage offen, was wird eigentlich die Europäische Union? Wird es eine Staatengemeinschaft, die vor allem auf Wirtschaft und Friedenssicherung orientiert ist? Oder wird das eine Union, die ähnlich wie die Vereinigten Staaten von Amerika, eine Vereinigten Staaten von Europa sozusagen in der Zukunft aufbauen wird? Und diese Frage ist einfach ungelöst und das sieht man bei jeder Krise im Grunde genommen. Bei der Flüchtlingskrise, jetzt in der Seuche.
Aber gerade wird die Antwort doch gegeben eigentlich.
Ja, wenn man ehrlich ist, wird die Antwort leider gegeben und zwar nicht zum ersten Mal. Wir haben das 2015 gehabt, wir haben dort auch eine Notsituation erlebt, Millionen Menschen standen an der Grenze, die Staaten haben nicht koordiniert reagiert. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wäre es nicht möglich gewesen, wenn man schon Grenzschließungen macht, die gemeinsam zu beschließen? Wenn man schon Schengen gemeinsam beschließt, kann man auch Schengen nicht gemeinsam schaffen? Muss jeder einzelne Nationalstaat seine Grenzen zeitlich unterschiedlich schließen? Das ist eine Frage, wäre das so kompliziert gewesen? Rein symbolisch schon, ja. Das war nicht der Fall, sondern die Staaten waren plötzlich als Nationalstaaten wieder vollkommen sichtbar. Und jeder weiß doch, dass das nicht funktionieren wird auf Dauer. Allein in dem Wirtschaftsraum, das viel größer ist als die EU, dass auch Nordafrika, die Türkei mit einschließt, hängen 200 Millionen Menschen an der deutschen Wirtschaft zum Beispiel. Das ist einfach bekannt. Wenn man das weiß, dann weiß man, wie da die Verflechtungen sind. Das muss man politisch umsetzen. Das wird jetzt höchste Zeit. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir hoffentlich diese Krise gemeistert haben, wenn wir es schaffen, da rauszukommen, ob wir dann wirklich ernsthaft in Europa darüber reden wollen. Ob wir auch darüber reden wollen, dass Staaten die Rechtsstaatlichkeit aussetzen, die Demokratie schädigen, dass die keinen Platz in der EU haben dürfen. Ob wir wirklich darüber reden wollen oder ob wir einfach so weiter lavieren wie bis jetzt.
Interessant finde ich ja zwei Dinge. Also es ist ja so ziemlich schnell klar gewesen, es handelt sich um eine globale Krise. Und schon geht die Kleinstaaterei, wenn man so will, los. Also jeder zieht sein Burgtor hoch und hofft, dass es einen nicht erwischt. Dann haben wir, wenn es darum geht, was Sie gerade auch schon gesagt haben, die 200 Millionen Menschen, die zum Beispiel an dieser Wirtschaft hängen, dann wird nur darüber diskutiert, können wir Erntehelfer reinkriegen oder nicht, weil das ein Riesenproblem ist. Es scheint nur um Geld zu gehen, dass da auch Menschen plötzlich voneinander getrennt sind, also gerade in den ganzen Grenzbereichen.
Existenzen.
Ja. Das scheint, dieser menschliche Aspekt scheint niemanden zu interessieren.
Das fällt immer hinten durch. Das ist ein bisschen unser Systemproblem, wissen Sie. Wir haben auch in der Klimafrage das, nicht? Wir haben ja immer diese Modelle. Und hinter den Modellen sind ja Menschen, da ist ja Menschenleben. Ob wir atmen können oder nicht, hängt davon unser Leben ab. Das ist, irgendwie schaffen wir es nicht, diese riesige Konstruktion, die Moderne hervorgebracht hat, an Wirtschaft, an Verflechtung, an Kommunikation, auf den Menschen herunterzubrechen. Das ist philosophisch, geistig eine Herausforderung, vor der wir stehen. Mhm. Und es scheint auch so zu sein, dass die Maximen der Aufklärung von dem 18. Jahrhundert, die ja wichtig sind, eben nicht ganz ausreichend sind, um sozusagen die umfassende Begrifflichkeit und auch das umfassende Komplexität der Situation zu erfassen.
Vielleicht noch einen kurzen Satz. Glauben Sie, dass die Macht des Geldes am Ende dann dennoch die Union, wenn man sie so nennen will, wieder so zusammenschweißt, wie wir sie schon hatten? Also dass wir die Vereinigten Staaten von Europa vielleicht nicht haben, aber eine EU, wie sie bislang funktioniert hat?
Ja, da müssten wir uns auch mal dazu bekennen, dass es eine Staatengemeinschaft ist, in der sozusagen nationale Identität, Nationalstaaten eine Rolle spielen, in der man aber dann vernünftiger und rationaler auf der europäischen Ebene miteinander kooperiert, Frieden sichert und die Wirtschaft sichert. Damit kann man leben, aber dann wäre auch Großbritannien ja wahrscheinlich Teil dieser Gemeinschaft und die Schweiz wäre Teil dieser Gemeinschaft. Wissen Sie, das ist nämlich der Punkt, dass diese Länder eben genau das nicht wollen, dass eine Vergemeinschaftung stattfindet in Europa. Deutschland und andere Länder, es gibt einige, die wollen ja eher eine Vergemeinschaftung. Vielleicht, weiß ich gar nicht, vielleicht auch nicht mehr. Ich weiß es nicht, wie ehrlich wir sind bei dieser Frage. Wir müssen uns dieser Frage stellen, und zwar viel früher, als wir denken.
Musik aus dem Garten. Gut, wer jetzt einen hat, denn das Wetter soll in den nächsten Tagen wunderschön werden. Und wir wissen alle, es ist nicht gestattet, in größeren Gruppen sich irgendwo aufzuhalten, niederzulassen etc. Das ist noch immer zu gefährlich. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Schrebergarten fällt mir gerade ein, ist eine tolle Geschichte und wichtiger Teil auch deutscher Kultur und Tradition. Und das ist jetzt hier so unser nächstes Thema mit Safa Senuchak. Sie haben mal gesagt, angedeutet, dass kulturelle Bedingungen, Traditionen uns diese Krankheit Corona haben unterschätzen lassen. Was meinen Sie damit?
Unterschätzen vielleicht nicht, aber sie haben uns langsam gemacht in der Reaktion. Das mit dem Unterschätzen, das kann ich nicht beurteilen. Das müssten Virologen machen und Experten. Aber insgesamt gesehen war doch sichtbar, dass eine Art weltweite Seuche sich anbahnt. Und ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, so eine Verwundbarkeit entwickelt haben, was unsere eigene Kultur angeht. Das heißt, wir sind so auf der Hut, dass jemand vielleicht unsere Kultur angreifen könnte, dass jemand uns begrenzen könnte in unserer kulturellen Identität, dass das in Gefahr ist. Das löste sogar politische Strömungen aus, ohne dass ich sie gleich in eine rechtsradikale Ecke stellen will. Hat doch dieses Gefühl für Heimat, für Zuordnung, für Tradition ein Mehrgewicht. Und wir müssen uns kritisch hinterfragen, jetzt gerade in dieser Krise. Und ich, jemand als der sozusagen in zwei Kulturen auch beheimatet ist und Erfahrungen hat in diesen beiden, nämlich in der deutschen und der türkischen, kann ich das, glaube ich, einschätzen ein bisschen. Ich habe so einen Vergleich gezogen. Wir hatten zum Beispiel diese Karnevalsumzüge. Und die Frage war, ob das denn nicht möglich gewesen wäre, zumindest darüber zu diskutieren, dieses Jahr Karneval ausfallen zu lassen, nicht? Das wurde ja fast gar nicht gemacht. Ähnlich die Pilgerfahrt in der Türkei. Mein Gott, die Pilgerfahrt geht ja über das ganze Jahr, das wissen zu wenig Leute. Es ist nicht nur die Hadsch, sozusagen diese Hochphase der Pilgerfahrt, sondern es gibt auch viele Menschen, die über das ganze Jahr nach Mekka, Medina fahren. Das wurde unternommen bis Ende Februar. Bis Ende Februar reisten die Pilger nach Saudi-Arabien. Da grassierte schon die Seuche zwei Tage später, nachdem die letzten eingereist waren, hat Saudi-Arabien die Grenzen geschlossen. Also ein bisschen mehr Rationalität, ja. Ein bisschen mehr in der Situation Verantwortung. Ja. Weil es kostet, wird uns wahnsinnig viel kosten. Also Menschenleben, Wirtschaftskraft, Krisen, die dann folgen. Das können wir noch gar nicht überschätzen, einschätzen, was das bedeutet. Und das ist so ein Gedanke, den wir vielleicht ein bisschen selbstkritisch an uns richten könnten. Und zwar alle traditionell fest verwurzelten Menschen.
Das ist ja schon ein interessanter Vergleich, den Sie da gezogen haben. Karneval und Pilgerfahrt, das wird manchen nicht gefallen. Ich muss sagen,
das ist ja ein gemeinschaftliches Erlebnis, nicht? Ob das jetzt so oder so bewertet wird. Ich bin da ganz neutral. Ich bewerte das mal als gemeinschaftliches Erlebnis. Genau. Und mit ähnlicher Funktionalität wahrscheinlich, ja.
Ja, aber es ist ein interessanter Gedanke. Also ich bin selbst kein Karnevalist, aber ich kenne welche. Und mir war eigentlich gar nicht klar, wie viel Ernst im Karneval steckt und wie viel Existenzielles. Denn wenn man das ausfallen lässt, das ist für diese Menschen ganz, ganz schlimm. Könnte es sein, dass wir jetzt daraus gelernt haben, also vielleicht dann tatsächlich bei nächster Gelegenheit etwas rationaler umzugehen und auf Tradition und Kultur so ein bisschen dann auch zu gucken, sagen, okay, das ist zwar so, aber wir lassen das jetzt mal, auch wenn es eine alte Tradition und eine alte Kultur ist.
Das glaube ich leider nicht. Also ich glaube, da bin ich vielleicht ein bisschen pessimistisch, was den Lauf der Menschheit angeht. Aber der Mensch lernt sehr langsam. Und er braucht leider mehrere Krisen, um aus etwas zu lernen. Und das sieht man an den Kriegen auch, nicht immer wieder ausbrechen, wo man denkt, ja, was ist jetzt eigentlich der Sinn hinter diesen Aktionen, wo so viele Menschenleben verloren gehen, so viel Leid entsteht? Natürlich keiner. Und es ist schwierig. Also trotzdem muss man es anmahnen und mal diskutieren. Nicht? Die Diskussion darüber, es würde ja auch ein bisschen vielleicht zu einer etwas bescheideneren Haltung gegenüber der eigenen Kultur und gegenüber anderen führen. Das würde ja auch uns mehr Sicherheit geben, gerade in Gesellschaften, die mehr kulturell sind, die viel Kulturalität in sich haben, aus ganz unterschiedlichen Richtungen und Traditionen. Also, dass wir da mehr Bescheidenheit auch bekommen für das eigene.
Zu Gast ist jetzt noch ein paar Minuten Safa Senuchak und wir haben am Anfang der Sendung über die anderen Nachrichten gesprochen. Ja, wo sind sie? Welche wünscht man sich? Herr Senuchak, es gibt noch andere Nachrichten.
Ja.
Ja, zum Beispiel diese, das war auch in den Nachrichten, dass der AfD-Chef Jörg Meuthen sich gegen einen, wie es so schön heißt, weiteren Rechtsruck seiner Partei stemmt, also wie immer der auch aussehen soll. Mhm. Er will die Abspaltung des Flügels, den es ja offiziell nicht mehr gibt. Das ist eine Meldung wert, also Streit in der AfD, mögliche Spaltung, Fristen werden gesetzt etc. Ja, wie schauen Sie auf diese Entwicklung gerade?
Es ist doch eher ein PR-Gag, oder? Ich meine, vielleicht unpassend in dieser Zeit, wenn man von Gag spricht, aber wie sollte es denn bitte funktionieren? Ich kenne Parteispaltungen, in der sozusagen eine bestimmte Gruppe rausgeht aus der Partei, vielleicht eine andere Partei gründet, aber soll das durch Parteiausschluss funktionieren oder wie soll das denn laufen? Das ist mir auch gar nicht klar geworden, was damit gemeint ist eigentlich.
Ja, zumal es
also,
ja
schon wenn jetzt Herr Höcke und Herr Meuthen zusammenkommen würden, sagen würden, naja, wir schätzen uns ja, aber wir sind doch ganz anderer Meinung und das ist schon nicht mal eine Partei. Wir trennen uns, das verstehe ich. Aber wenn Herr Meuthen aufsteht und sagt, der Flügel, ja gut, das existiert eh nicht mehr, aber es soll eigentlich nicht mehr zur AfD gehen. Also ich verstehe es irgendwie nicht. Verstehen Sie das?
Ich habe ein ähnliches Gefühl gehabt. Ich dachte auch, dass da sie ja ohnehin gerade keine Rolle spielen, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, also die Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten haben derzeit irgendwie wenig oder nichts zu sagen. Ich habe auch gedacht, was ist das jetzt für eine Aktion in dieser Zeit? Das hätten die ja auch ohne öffentliche Äußerung machen können, weil es jetzt sowieso
Wissen
vielleicht
sie,
keine
jetzt
interessiert.
Jetzt ist doch die Frage, genau, die Frage ist gestellt, was ist solide, was hat Substanz? Das ist die Frage der Stunde. Und da sieht man, die AfD ist weder solide, noch hat diese Partei eine Substanz. Die Substanz der AfD, da können wir vielleicht unser Gespräch von vorhin nochmal aufgreifen, ist vielleicht so etwas wie ein überliefertes Identitätsbewusstsein wieder aufleben zu lassen. Ja, das könnte man sagen, ja, so ein neues Heimat- und Zugehörigkeitsgefühl, das leider immer wieder andere ausschließt. Oder zumindest der Drohung ausgesetzt ist, andere auszuschließen. Und das ist auf dem Hintergrund der deutschen Erfahrungen, der deutschen Geschichte, der europäischen Geschichte sehr, sehr problematisch. Und das ist ja schon oft thematisiert worden.
Könnte es nicht auch sein?
Und das ist auch die innere Debatte in der AfD.
Ja. Ich meine, das ist ja eine
Aber
Partei.
Ob man das so lösen kann, ist die Frage.
Es ist ja eine Partei, wenn man sie so. Klar, es ist eine Partei. Ohnehin Rechtspopulisten leben ja von den diffusen Ängsten von Menschen, die glauben, da draußen sei etwas, das sie bedrohe. Das sind oft dann Asylbewerber, Flüchtlinge. Wir kennen das alles. Könnte es sein, dass.
Coronavirus.
Ja, aber jetzt ist es ja eine wirkliche. Ja. Reale, greifbare Bedrohung, dass sozusagen diese diffusen Ängste ausgetauscht wurden und plötzlich da ein bisschen die Luft rausgeht, wobei wir sagen müssen, so wahnsinnig viel Zuspruch verliert die AfD ja gerade nicht.
Ja, na, wir merken, dass Flüchtlinge keine Viren sind. Das ist der Fortschritt, den wir gerade machen in dieser schrecklichen Zeit. Ja? Also was ist eigentlich eine reale Gefahr und was ist eine eingebildete oder eine hochgepuschte Gefahr, eine aufgebauschte Gefahr?
Ja. Sie sind ja, Sie haben es eben selber auch nochmal gesagt, Sie haben türkische Wurzeln, Sie sind 1970 nach Bayern gekommen, aus Safer wurde Xaver so ein bisschen. Sie haben mal gesagt, Sie waren ein Fan von Franz Josef Strauß, das war natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint, aber was ist das, was ist die Situation von damals im Vergleich zu heute?
Also Fan von Strauß war ich eigentlich nicht, da ich bin eher mit Stopp-Strauß-Schildern rumgelaufen, als der Kanzler werden wollte. Aber im Nachhinein bewerte ich diese Zeit anders als damals. Das ist das, was mich ausmacht, vielleicht von oder trennt auch von Menschen, die sozusagen da politisch noch da genau in den 70er Jahren stecken. Ich habe im Grunde genommen eine sehr positive Erfahrung der 70er Jahre in mir. Und das versuche ich auch immer wieder in meinen Texten noch zu thematisieren. Das ist manchmal gar nicht opportun. Aber dieses Land steht auf, wenn dieses Land einigermaßen solide ist, dann ist es solide, nicht weil es die Wiedervereinigung gab, nicht weil das und jenes passiert ist, sondern weil dieses Land in den 70er Jahren eine durchgehende Modernisierung erfahren hat. Und zwar im Westen, Westdeutschland. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich finde, diese Erfahrung ist für uns alle, ob West oder Ost, wichtig. Und wir müssen diese Erfahrung wieder aufleben lassen, damit unsere Demokratie abgesichert ist, damit wir sozusagen gegen spekulative Entwicklungen gegen die populistischen Tendenzen und so weiter aufkommen. Das ist eine solide Basis. Und das ist eine nüchterne Basis, mit der wir sozusagen auch in die Zukunft hineingehen können, die übrigens auch in Europa hineinstrahlt. Also es ist so, man schaut ja auf Deutschland auch gerade wegen dieser Phase der Erneuerung und der Stabilisierung der Gesellschaft, der Demokratisierung, ja, das geht ja in die 80er Jahre hinein, wenn man jetzt an einen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker erinnern darf, mit seiner großen Rede 85 zum 40. Jahrestag, Ende des Krieges, des Zweiten Weltkrieges. Diese Rede, das empfehle ich jedem wiederzulesen. Da steckt eigentlich schon so viel Substanz drin, alles das, was dieses Land so wichtig macht und auch liebenswert macht.
Safa Senocak, unsere Zeit ist schon rum. So schnell kann es gehen. Vielen, vielen Dank.
Ja, es ging wirklich schnell.
Ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrer
Ihnen auch. Bleiben
Sie Eremitage gesund. Sozusagen, ja. Der selbstgewählten. Und ich glaube, wir werden die Zeit bald, was bald auch immer in diesen Zeiten heißen mag, erleben, dass wir uns dann auch mal wieder gemeinsam in einem Studio gegenüber sitzen können.
Ja.
Dankeschön. Machen Sie es gut.
Sehr gerne.